Grüß Gott und herzlich willkommen in unserer Sendereihe Spiritualität. Für heute Nachmittag am Mikrofon Claudia Silberhorn. In wenigen Tagen werden wir wieder am Karfreitag die Leidensgeschichte Jesu aus dem Johannesevangelium hören. Die Passionsgeschichte ist viel mehr als ein bloßer Bericht. Sie ist Deutung und Verkündigung. Sie sagt nicht nur, was geschah, sondern auch, warum und wozu es geschah. Das Johannesevangelium zeigt noch deutlicher als die früheren Evangelien, dass Jesus sich mit klarem Wissen freiwillig dem Tod ausgeliefert hat. Souverän steht er seinen Anklägern und Richtern gegenüber. Niemand kann ihm das Leben entreißen, er selbst gibt es hin. Mit Pater Dr. Josef Weber, er ist Salesianer Don Boscos und auch Dozent für christliche Spiritualität und biblische Theologie in Benediktbeuern, haben wir schon zwei Sendungen über die Passion nach dem Evangelisten Johannes gehört. In einem ersten Teil ging es in einer Einleitung um die Fußwaschung und den Verrat des Judas. Und das zweite Meditationsthema war die Gefangennahme Jesu in Gethsemane und das Verhör vor Hannas. Damit beginnt im 18. Kapitel des Johannesevangeliums die eigentliche Passionsgeschichte. In unserer heutigen Sendung erwartet Sie jetzt in dieser Stunde der Prozess Jesu vor dem römischen Statthalter Pilatus als sogenanntes Herzstück der johannäischen Passionsgeschichte. Pater Dr. Weber, wir begrüßen Sie an dieser Stelle in unserer Sendung und freuen uns auf diesen dritten Teil. Bitte schön.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute mit diesem dritten Teil erreicht die Johannespassion ihren dramatischen Höhepunkt im Prozess vor Pilatus. Nach der Befragung durch den ehemaligen Hohenpriester Hannas wird Jesus nun zum residierenden Hohenpriester Kaiaphas geführt. Jesus werden also zwei Prozesse gemacht. Ein jüdischer vor Kaiaphas und ein römischer vor Pilatus. Den jüdischen übergeht der Evangelist Johannes gänzlich. Warum tut er das? Weil Jesus vor Kaiaphas zum Tod verurteilt wird. Er möchte Jesus aber als den unschuldig Gerechten schildern, dem politische Gewalt nichts anhaben kann. Für uns erhebt sich die Frage, warum kam es zu zwei Prozessen, wenn man doch wusste, dass ein römisches Gerichtsverfahren notwendig war? Weshalb hat man dann in der Nacht zuvor ein jüdisches Verfahren abgewickelt? War das Todesurteil über Jesus im jüdischen Prozess nur ein formelles Todesurteil? Die ganze Situation wird am besten verständlich, wenn man bedenkt, dass den Juden damals das Recht, Todesurteile zu vollstrecken, von den Römern entzogen wurde. Hätten die Juden damals das Recht gehabt, Todesurteile auszuführen, dann wäre Jesus nicht gekreuzigt, sondern gesteinigt worden. Denn die in der Antike weit verbreitete Hinrichtungsart der Kreuzigung wurde von den Juden nicht praktiziert, sondern hauptsächlich nur von den Römern. Sie war die grausamste Hinrichtungsart. Der römische Schriftsteller Cicero schreibt dazu: Die Kreuzigung ist die schlimmste Barbarei. Schon das bloße Wort Kreuz soll fernbleiben, nicht nur vom Leib der römischen Bürger, sondern auch aus ihren Gedanken, aus ihren Augen, aus ihren Ohren. Und der jüdische Schriftsteller Josephus Flavius schreibt: Ehe man sie kreuzigte, wurden sie gegeißelt, bis die Eingeweide blank lagen. Sie wurden bis auf die Knochen zerfleischt und viele starben schon während der Geißelung. Die Soldaten waren so wütend, dass man die Verurteilten während der Kreuzigung verspottete und ihnen keine einzige Qual ersparte. Bevor wir uns nun dem Prozess vor Pilatus zuwenden, möchte ich Ihnen einige Hinweise über diesen römischen Statthalter geben. Nachdem Archelaus, der älteste Sohn von König Herodes, im Jahre 6 nach Christus abgesetzt worden war, kam Judäa unter römische Verwaltung. An der Spitze der Provinz stand ein Statthalter, der dem Prokonsul von Syrien unterstellt war. Pontius Pilatus war der fünfte Statthalter in Palästina und übte sein Amt in den Jahren 26 bis 36 nach Christus aus. Er war ein harter Mann. Anlässlich eines Aufstandes hat er einmal 3000 Galiläer kreuzigen lassen. Seine Amtszeit ist gekennzeichnet durch vielfache Provozierung des jüdischen Volkes. Er ärgerte die Juden, wo er nur konnte. So schickte er seine Soldaten in den Tempel, um den Tempelschatz zu plündern, damit er eine Wasserleitung bauen konnte. Dies führte zu Tumulten in Jerusalem. Auch ließ er eine Anzahl goldener Schilde im Palast des Herodes aufstellen, die Wappen und Aufschrift des Kaisers Tiberius trugen. Das erregte neuerlich Anstoß und wieder weigerte sich der Statthalter, hier den Juden nachzugeben. Weitere Provokationen des Pilatus waren, er ließ Münzen mit einem römischen Kultgefäß prägen. Er war der Bestechlichkeit zugänglich und er schreckte auch vor Gewalt nicht zurück. Das Volk hasste ihn abgrundtief. Dies alles erklärt die Haltung des Pilatus beim Prozess Jesu. Es ging ihm letztlich nicht um das Recht, sondern um eigene Belange. Für ihn war dieser Prozess eine neue Möglichkeit, den Juden eins auszuwischen, diesen Jesus unbedingt zu Tod bringen wollten. Später, gegen Ende seiner Amtszeit, plünderte er auf dem Berg Garizim in Samaria Tempelschätze der Samariter. Diese ließen sich seine Gemeinheiten aber nicht gefallen und klagten ihn vor seinem Vorgesetzten in Syrien an. Der dortige Prokonsul Vitellus schickte Pilatus nun nach Rom, damit er sein Vorgehen vor dem römischen Kaiser rechtfertige. Während Pilatus mit dem Schiff auf dem Weg nach Rom war, starb in Rom Kaiser Tiberius. Damit enden die historisch gesicherten Kenntnisse über Pontius Pilatus. Und nun setzt die Legendenbildung ein. Er soll vom Nachfolgerkaiser des Tiberius, nämlich von Kaiser Caligula, nach Vienne in Südfrankreich verbannt worden sein, wo er schließlich Selbstmord begangen habe. Dies aber ist, wie gesagt, historisch nicht mehr fassbar, sondern nur mehr Legende. Zwischen diese Mühlsteine gerät Jesus nun während seines Prozesses. Die Juden und Pilatus führen einen verbissenen Kampf gegeneinander. Die Juden, weil sie Jesus unbedingt vernichten wollen, und Pilatus, der Jesus freisprechen will, nicht weil er von seiner Unschuld überzeugt war, sondern um die Juden vor dem großen Paschafest noch einmal richtig zu provozieren. Äußerlich gesehen steht Jesus als passives Opfer zwischen diesen beiden Gegnern. Aber in Wirklichkeit, und das will Johannes mit seiner bewundernswerten Erzählkunst uns zeigen, ist Jesus auch hier der eigentliche Herr der Lage, der sich durch nichts einschüchtern lässt und letztlich alles in der Hand hält. Man hat in diesem Zusammenhang mit Recht von einem Prozess mit vertauschten Rollen gesprochen. Die Ankläger und Richter Jesu sind in Wahrheit theologisch gesehen die Angeklagten und die Gerichteten, und der Angeklagte Jesus dagegen wird der Richter und souveräne Herr, der Zeuge der Wahrheit, auch wenn er schweigt. Ihn trägt die Gewissheit, dass dieser Prozess mit seiner Erhöhung und Verherrlichung enden wird. Daran können seine Gegner nichts ändern. Ohne es zu wissen, sind sie unfreiwillige Werkzeuge des göttlichen Willens und verwirklichen ungewollt die Erhöhung des Menschensohnes. Der Prozess Jesu vor Pilatus findet im Prätorium statt. Johannes lässt die beteiligten Personen gleichsam wie Akteure auf einer Bühne auftreten. Das Drama läuft in 7 rasch wechselnden Szenen ab. Besonders auffallend wird sein das ständige Hin und Her des Pilatus zwischen drinnen und draußen, zwischen Jesus und den Juden. Das Prätorium ist ja das Haus des Pilatus, das heißt, es ist das Haus eines Heiden, das die Juden nicht betreten dürfen. Die Juden dürfen dieses Haus nicht betreten, um vor dem Paschafest nicht unrein zu werden. Also muss Pilatus einen schier unmöglichen Prozess führen. Im Prätorium steht Jesus, der Angeklagte, und außerhalb des Prätoriums stehen die Ankläger, nämlich die Juden. Pilatus muss also 7-mal zwischen Anklägern und Angeklagten wechseln. Am Ende werden alle ihr Gesicht verlieren. Nur Jesus steht in furchtloser Hoheit als Zeuge der Wahrheit zu seinem Auftrag und zu seiner Sendung. Der Prozess vor Pilatus bildet also den dramatischen Höhepunkt der ganzen Johannespassion. Hier findet auch die letzte Auseinandersetzung der Juden mit Jesus statt. Doch Jesus spricht nicht mehr mit den Juden. Er bleibt ihnen gegenüber stumm. Pilatus zeigt sich hingegen um ein gerechtes Verfahren bemüht. Liebe Hörerinnen und Hörer, lassen wir uns nun auf die einzelnen Etappen dieses Prozesses ein. Ich lese Ihnen diese erste Etappe vor, Kapitel 18 im Johannesevangelium, die Verse 28 bis 32. Von Kaiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Paschalamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten ihm: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden antworteten ihm: Uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Soweit der heilige Text. Pilatus hatte seinen Stammsitz in Caesarea am Mittelmeer. Nur zu den jüdischen Festen kam er mit seinen Soldaten in die Hauptstadt Jerusalem, denn Feste waren immer Zeiten politischer Spannungen, politischer Unruhen. Es war früh am Morgen, so haben wir gerade gehört. Diese Zeitangabe hat auch hier, wie gewöhnlich bei Johannes, eine tiefere Bedeutung. Der Evangelist macht hier deutlich, dass Judas in die Nacht des Verrates ging, während Jesus in dem Morgen der Erhöhung und Verherrlichung schreiten wird. Dieser Abschnitt im Prätorium scheint zwischen zwei Zeitangaben zu liegen, die irgendwie eine Klammer bilden. Zu Beginn des Prozesses ist es am Morgen. Am Ende des Prozesses, unmittelbar vor dem Aufbruch zum Kreuzweg, wird es heißen, es war ungefähr um die sechste Stunde. Der Prozess vor Pilatus dauerte also den ganzen Vormittag, die Zeit der steigenden Sonne. Außerdem war die sechste Stunde jene Zeit, da nach jüdischer Überlieferung die liturgische Feier des Osterfestes begann. Zur selben Zeit, da im Tempel die Paschalämmer geschlachtet werden, wird das Lamm Gottes am Kreuz auf Golgotha hängen. Pilatus eröffnet offiziell die Verhandlung mit der Frage: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Es ist die Frage nach der Schuld Jesu. Die Antwort der Juden macht ihn ungeduldig. Er weist den Fall Jesus zunächst an sie zurück. Die Juden gaben Pilatus zu verstehen, dass das Verbrechen nur religiös, nicht politisch sei und dass darum Pilatus sich nicht um die Schuldfrage kümmern müsse. Es genüge ihnen gleichsam, wenn er das Urteil vollstrecke. Doch darauf lässt Pilatus sich nicht ein. Die Antwort des Pilatus ist sachlich konsequent. Da die Juden ihre Anklage nicht präzisieren, nicht begründen, verweist er sie auf ihre eigene Gerichtsbarkeit. Sie sollen doch selber Verantwortung für diesen Jesus übernehmen. Trotz der römischen Besatzung hatten die Juden zwar das Recht, Todesurteile zu fällen, aber um das Urteil auszuführen, mussten sie sich an die Römer wenden. Damit stand für die Juden fest, wie Jesus sterben sollte, nämlich am Kreuz. Und darum fügt der Evangelist Johannes hinzu: So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Die zweite Szene beginnt nun Pilatus mit Jesus, der im Inneren des Prätoriums sich befindet. Nun schließt sich also die Befragung des Pilatus im Prätorium an. Bei Johannes heißt es weiter: Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. Pilatus sagte zu ihm: Also bist du doch ein König. Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? Soweit der heilige Text. Nun also beginnt Pilatus das Verhör mit Jesus. Es folgt die erste Begegnung zwischen Jesus, dem König der Juden, und Pilatus, dem rechtmäßigen Machthaber in Palästina. Die Juden bleiben draußen, das heißt auch außerhalb dessen, was jetzt im Prätorium geschieht. Pilatus eröffnet das Verhör mit einer ganz natürlichen Frage: Bist du der König der Juden? Im Mund des Pilatus zielt diese Frage natürlich auf politische Macht hin. Jesus antwortet nicht direkt, sondern er stellt eine Gegenfrage: Sagst du das aus dir selber, oder haben es andere über mich gesagt? Jesus kann die Frage gar nicht mit Ja beantworten, da dies zu diesem Zeitpunkt äußerst missverständlich wäre. Zwar ist er in Wahrheit ein König, ja, aber in einem nicht weltlichen Sinn, den der Römer Pilatus nicht verstehen kann. Also nein. Zudem ist der Ausdruck König der Juden von einem Nichtjuden formuliert. Hier kann der Titel König der Juden je nach dem sprechenden Personen drei verschiedene Bedeutungen haben. Für Pilatus bedeutet der Ausdruck König der Juden, dass er eine politische Tragweite haben muss. Er kann ihn nur politisch verstehen, was unter Umständen für ihn als den Machthaber gefährlich werden kann. Ein Aufstand könnte erfolgen. Ein neuer König könnte wesensgemäß nur ein Rivale des Kaisers in Rom sein. Für die Juden hingegen besagt dieser Titel etwas ganz anderes. Er ist religiös und politisch gefärbt. Sie erwarten einen Messias-König mit einer religiösen, mit einer politisch-nationalen Sendung. König hat für die Juden eine irdische, eine geschichtliche Bedeutung mit einem theologischen Hintergrund. Und für Jesus hat der Titel König der Juden eine dritte, ganz neue Bedeutung. Jesus antwortet also zunächst mit einer Gegenfrage: Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt? Jesu Antwort ist voller Ruhe, sie ist geheimnisvoll. Er steht Rede und Antwort. Er ist nicht einer, der um sein Leben bangen muss. Und darum bohrt Pilatus nach: Also, bist du doch ein König? Die Antwort Jesu: Du sagst es, dass ich ein König bin. Dies ist keine Bejahung der Frage des Pilatus, aber auch keine Verneinung. Sie enthält gleichzeitig ein Ja und ein Nein. Jesus ist ein König, aber nicht in dem Sinn, wie Pilatus dieses Wort versteht. Darauf Jesus: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Mein Königtum ist nicht von hier. Oder mit anderen Worten: Mein Königtum ist göttlichen Ursprungs. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Wahrheit. Was soll Pilatus mit diesem Wort nur anfangen? Was Jesus bezeugt, ist das, was er ist, und nicht nur das, was er sagt. Das Wort Wahrheit bedeutet bei Johannes, dass Jesus die Fülle der Offenbarung gebracht hat. Pilatus hat die Frage falsch gestellt. Er hätte nicht fragen dürfen: Was ist Wahrheit? sondern er hätte fragen sollen, wer ist Wahrheit? Denn Jesus ist die Wahrheit. Er ist die fleischgewordene Wahrheit. Und diese fleischgewordene Wahrheit steht nun vor ihm. Jesus, der von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. So bleibt die Frage des Pilatus unbeantwortet im Raum stehen. Die dritte Szene in diesem Prozess. Pilatus geht wieder zu den Juden hinaus. Wir lesen im Heiligen Text. Nachdem er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen, ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch am Paschafest einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Pilatus muss gewusst haben, dass man von ihm zum Paschafest eine Amnestie erwartete. Barabbas war zusammen mit mehreren Männern, die einen Aufstand unternommen hatten, im Gefängnis. Johannes nennt ihn einfach in seinem Evangelium einen Räuber. Pilatus sah in der Freilassung dieses gefährlichen Mannes ein hohes Risiko, das seinen eigenen Interessen und den Interessen Roms strikt zuwiderlief. Deshalb bot er den Juden Jesus an, der für ihn nur ein unangenehmer Fall gewesen ist. Wir dürfen mit guten Gründen davon ausgehen, dass sein Bemühen, Jesus freizugeben, letztlich auf dem taktischen Kalkül erfolgte, die für ihn viel gefährlichere Freilassung des Aufrührers Barabbas zu verhindern. Doch dieses Kalkül war eine Fehleinschätzung. Pilatus hatte wohl nicht mitbekommen, dass sich die Juden auf Barabbas schon festgelegt hatten. Indem er Jesus anstelle von Barabbas zur Amnestie anbot, hat er faktisch aber die Schuld Jesu auch öffentlich bestätigt. Sein Taktieren hat ihn nun erst recht in eine Situation gebracht, in der Druck auf ihn ausgeübt werden konnte. Offensichtlich wurde diese neue Situation von den Juden sofort begriffen und ausgenützt. Pilatus stand schon bald einer Masse von Schreiern gegenüber, aus der sich Sprechchöre gegen Jesus formierten. Pilatus hat sich durch seine anscheinend so kluge Strategie eine rein richterliche Entscheidung selbst aus der Hand genommen, indem er die richterliche Ebene mit der politischen verquickte. Obwohl Pilatus von Jesu Unschuld immer noch überzeugt war, wagte er nicht, Jesus freizulassen. Vielmehr gab er dem Drängen der Juden nach und entließ Barabbas aus dem Gefängnis. Der höchste Vertreter der politischen Macht ist machtlos, unentschieden, geradezu lächerlich. Und die Juden, wer sich dem wahren König versagt, nämlich Jesus, der wird dafür einen Verbrecher zum König haben.
Sie hören unsere Spiritualitätssendung heute mit Pater Dr. Josef Weber aus Benediktbeuern. Es geht um die Passionsgeschichte nach dem Evangelisten Johannes. Heute ein dritter von fünf Teilen. Es geht um den Prozess Jesu vor dem römischen Statthalter Pilatus. Und wir kommen jetzt zur Dornenkrönung.
Nach der Klärung der Amnestiefrage folgt nun die Dornenkrönung. Sie ist innerhalb des Prozesses Jesu schon ein erster Höhepunkt. Es heißt im Evangelium, darauf ließ Pilatus Jesus geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie stellten sich vor ihn hin und sagten, heil dir, König der Juden. Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Die zahlreichen Demütigungen, die Jesus nach den synoptischen Evangelien erdulden muss, die übergeht Johannes. Sie schlugen ihm ins Gesicht wörtlich, sie gaben ihm Backenstreiche. Die Dornenkrönung ist für Johannes nun die königliche Intronisation Jesu. Purpurmantel und Dornenkrone sind die Insignien eines Königs, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. Jesus geht auf seinen Thron zu, nämlich auf das Kreuz. Diese Szene bereitet die Vorführung Jesu vor den Juden vor, die einen neuen Höhepunkt in der Konfrontation mit den Hohenpriestern darstellt. Ein weiterer feiner Unterschied findet sich in der Begrüßung durch die Soldaten. Markus und Matthäus verwenden hier den Vokativ. Sie sagen also: Heil dir, o König der Juden. Johannes gebraucht aber den Nominativ mit dem Artikel: Heil der König der Juden. Wir werden an die Kreuzesinschrift erinnert, die da lauten wird: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Johannes will damit den Titel herausheben und nicht den Spott. Es heißt weiter im heiligen Text: Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn zu verurteilen. Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, da ist der Mensch. Als die Hohenpriester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie: Ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Die Juden entgegneten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich als Sohn Gottes ausgegeben hat. Noch immer findet Pilatus keine Schuld an Jesus. Doch nun lässt er ihn den Juden vorführen mit Dornenkrone, mit Purpurmantel, in seinen und der Juden Augen eine Jammergestalt, die Karikatur eines Königs. Vor dem Volk spricht Pilatus die berühmten Worte: Ecce homo, seht der Mensch. Was ist der Sinn dieses Wortes? Der Prozess verläuft nun wieder auf zwei verschiedenen Ebenen. Pilatus, der römische Statthalter, der Heide, ist durch den Prozess verärgert. Er ist wütend auf die Juden, die ihm derartige Unannehmlichkeiten bereiten. Aber er unterdrückt seinen Zorn und sagt mit spöttischem Unterton: Seht, da ist der Mensch. Die Verachtung, die darin liegt, richtet sich nicht so sehr gegen Jesus, sondern gegen die Juden. Pilatus möchte damit sagen: So viel Aufhebens macht ihr um diesen harmlosen Menschen. Was aber bedeutet das Wort Mensch für Johannes? An einigen Stellen in seinem Evangelium gebraucht er den Ausdruck Menschensohn. Menschensohn, der am Kreuz erhöht werden muss, um dadurch verherrlicht zu werden. Jesus ist ja der vom Himmel herabgestiegene und dorthin wieder aufsteigende Menschensohn, der am Kreuz erhöht wird. Identifiziert Johannes hier das Wort Mensch mit Menschensohn, das heißt mit Sohn Gottes? Bereits am Beginn des Prozesses wird Jesus von Pilatus als Mensch bezeichnet. Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Für ihn ist Jesus nicht der König, als der er angeklagt wurde, sondern nur der Mensch in der Verkleidung eines Königs. Darum findet er auch keinen Grund, ihn zu verurteilen. Und wie reagiert Jesus? Er lässt die schmachvolle Spottszene schweigend über sich ergehen. Aber dieses Schweigen spricht stärker, als es Worte vermögen. Dazu muss man das Schweigen und das Sprechen Jesu im ganzen Prozess sehen. In den Szenen außerhalb des Prätoriums, bei der Verhandlung des Pilatus mit den Juden, spricht Jesus kein einziges Wort. Denn den Juden hat er alles gesagt, was zu sagen war. Ihnen gegenüber ist seine Offenbarungsrede beendet. Anders gegenüber Pilatus, der weltlichen Macht. Ihm gewährt er noch einmal eine Selbstoffenbarung. All diese Beobachtungen führen zu dem Schluss, dass der Evangelist durch seine erzählerische Gestaltung verständlich machen will, dass der mit der Dornenkrönung und dem Purpurmantel verspottete und entehrte in Wirklichkeit seiner Hoheit nicht zu berauben ist. Weder die Juden noch Pilatus können Jesus etwas anhaben. Alle, die mit Jesus zu tun haben, leiden irgendwie. nur Jesus der Angeklagte. Er bleibt souverän während seines ganzen Leidens. Es folgt nun die nächste Szene. Pilatus geht wieder in das Prätorium hinein, um die Befragung mit Jesus fortzusetzen. Wir lesen im Evangelium. Als Pilatus das hörte, wurde er noch ängstlicher. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus, woher stammst du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm, du sprichst nicht mit mir? Weißt du denn nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum liegt größere Schuld bei dem, der mich dir ausgeliefert hat. Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien, wenn du diesen freilässt, dann bist du kein Freund des Kaisers. Denn jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Pilatus geht mit Jesus ins Prätorium zurück, wo nun die zweite, die letzte Befragung stattfindet. Das hartnäckige Bestehen der Juden auf den Tod Jesu löst bei Pilatus Furcht aus. Wer weiß, wozu diese religiösen Fanatiker noch fähig sind? Der auf politischer Ebene begonnene Prozess erscheint plötzlich auf eine geheimnisvolle Ebene verlegt, von der der Statthalter nicht die geringste Ahnung hat. Er versteht nichts davon. Wer ist dieser Mann vor ihm? Übernatürliche Mächte treten ins Spiel. Religiöse Probleme tauchen auf. Pilatus wird unruhig. Daher seine Frage, woher bist du? Die Frage nach dem Woher hat bei Johannes immer einen hintergründigen Sinn. Sie zielt immer auf Jesu eigentlichen Ursprung ab, auf den göttlichen Ursprung. An einer anderen Stelle des Johannesevangeliums sagt Jesus, ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Jesus gibt auf die Frage des Pilatus keine Antwort. Er weiß um die ungläubige Haltung des Pilatus, darum schweigt er. Was hätte er ihm auch sagen sollen? Er kann Pilatus gar keine Antwort geben, weil dieser sie nicht hätte begreifen können. Allerdings bezieht Jesus eindeutig Stellung zur Vollmacht des Pilatus in diesem Prozess. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Dieses Wort Jesus ist in die konkrete Situation hineingesprochen. Denn Pilatus muss ein Urteil fällen. Er ist der Verantwortliche für diesen Prozess. Doch die Art der Strafe hängt nicht von ihm ab. Sie ist im göttlichen Plan begründet. Jesus muss diesen Weg des Leidens gehen. Er muss den Willen seines himmlischen Vaters erfüllen. Auf den letzten Versuch des Pilatus, Jesus freizusprechen, reagieren die Juden mit einer unverhüllten Drohung. Nun greifen sie zum letzten, zum stärksten Argument, das ihnen zur Verfügung steht. Und dieses Argument heißt, wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers, denn jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Pilatus würde den begehrten Titel Freund des Kaisers verlieren, wenn er Jesus freiließe. Kein Statthalter kann sich erlauben, kein Freund des Kaisers in Rom zu sein. Den Juden ist nun jedes Mittel recht. Wenn sie Jesus schon nicht als König der Juden anklagen können, dann packen sie nun Pilatus bei seiner Ehre. Und Pilatus, er bekommt weiche Knie. Nun gibt er nach. Dreimal hat er über Jesus gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Dreimal wollte er Jesus den Händen der Juden entreißen. Doch nun, da die Juden ihn an seiner Ehre packen, wird er schwach. Denn er kannte die Unberechenbarkeit des Kaisers Tiberius. Für Pilatus konnte eine jüdische Anklage beim Kaiser, er habe einen Volksaufwiegler, der sich auf römischem Staatsgebiet als König ausgegeben hat, nicht bestraft. Das könnte böse Folgen für ihn haben. Eine solche Drohung war alles andere als harmlos. Darum opfert er das Leben Jesu für seine politische Karriere. Wir kommen nun zur letzten Szene, zum letzten Abschnitt im Prozess Jesu vor Pilatus. Wir lesen im Evangelium. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Litostrodos auf Hebräisch Gabata heißt. Es war Rüsttag des Paschafestes, ungefähr um die 6. Stunde. Pilatus sagte zu den Juden, da ist euer König. Sie aber schrien, weg mit ihm, hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus aber sagte zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal Dramatik pur. Noch einmal prallen Pilatus und die hohen Priester aufeinander. Vorschriftsmäßig nimmt Pilatus Platz auf dem Richterstuhl, der auf Aramäisch Gabata heißt. Gabata heißt wörtlich übersetzt kahler Vorderkopf, denn dieser Stuhl war ein mit Marmorsteinen gepflasterter, höher gelegener Stuhl. Man muss die Abgründigkeit dieser Szene sehen. Die Juden haben ja einen König, nämlich Gott selber. Im Alten Testament wird er oft als König angesprochen. Denken wir nur an die Königspsalmen. Und nun steht vor ihnen der, in dem sich Gott endgültig zeigt und ausspricht, der Sohn Gottes. Damit sie Jesus ablehnen können, erkennen sie lieber den römischen Kaiser als ihren König an. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Welch ein schicksalsschweres Wort für die Juden. Ihr Hass gegen Jesu ist so abgrundtief, dass sie sich nun für den römischen Kaiser als Herrn der Welt entscheiden. Hier möchte ich Sie auf eine Besonderheit in der griechischen Sprache aufmerksam machen. Das griechische Verbum katizein kann sowohl transitiv wie auch intransitiv verwendet werden. Es kann also heißen, er setzte sich auf den Richterstuhl. Es könnte aber auch heißen, er ließ auf den Richterstuhl setzen. In der deutschen Einheitsübersetzung wird es wiedergegeben mit und Pilatus setzte sich auf den Richterstuhl. Man könnte aber völlig korrekt auch übersetzen, Pilatus ließ Jesus hinausführen und er ließ ihn auf den Richterstuhl setzen. Diese Frage ist wichtig, weil sie die Bedeutung vollständig verändert. Einer der wichtigsten Gründe ist, dass der Satz zwei Verben enthält, die eine Bewegung zu Pilatus hin anzeigen. Er ließ Jesus herausführen und er ließ ihn auf den Richterstuhl setzen. Wenn Pilatus Jesus wirklich auf den Richterstuhl Platz nehmen lässt, wofür gewöhnlich der Richter sitzt und von wo aus der Statthalter seine Urteile spricht, dann erkennt man die ganze Tragweite der theologischen Deutung des Evangelisten Johannes. Jesus als Richter. 4 Momente werden hier von Johannes vereinigt, um die Feierlichkeit dieses Ereignisses zu unterstreichen. Zunächst einmal 2, die den Ort betreffen. Pilatus lässt Jesus erstens auf dem Richterstuhl Platz nehmen und zweitens an dem Ort, der griechisch Litostrodos, hebräisch Gabata heißt. Aber auch 2 zeitliche Momente sind wichtig. Erstens, so heißt es im Text, es war Rüsttag des Paschafestes und zweitens, es war um die 6. Stunde. Wir haben also einen Ort mit 2 Namen, Litostrodos und Gabata, und wir haben 2 Zeitangaben. Es war am Rüsttag des Paschafestes ungefähr um die 6. Stunde. Die Zeitangabe drückt die Wichtigkeit dieses Geschehens aus. Wenn wir den Text der Einheitsübersetzung lesen, dann saß also Pilatus auf dem Richterstuhl. Dann hat er das Urteil über Jesus gesprochen. Aber genau das steht ja gar nicht im Text. An keiner einzigen Stelle ist von einem Todesurteil des Pilatus die Rede. Die völlig korrekte andere Übersetzung heißt, dass Pilatus Jesus auf dem Richterstuhl Platz nehmen ließ und zum Volk sagt, da ist euer König. Somit bildet dieser Augenblick den Höhepunkt des ganzen Prozesses. Jesus wird durch den politischen Herrscher Pilatus zum König proklamiert und das vor den Juden, die Jesus hasserfüllt ablehnen. Um die Entgegnung der Juden zu verstehen, müssen wir auch noch ihren Schrei richtig deuten. Hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Dies kommt einer völligen Ablehnung des Königs der Juden gleich. Das Urteil der Juden wird also zu einer Verurteilung, aber ganz anders, als man es erwartet. Während der Zeit, da Jesus auf dem Richterstuhl sitzt, schweigt er. Er sagt kein Wort, das Bild spricht für sich. Der auf der historischen Ebene Verurteilte ist auf der theologischen Ebene der Richter. Und die Juden, die Richtenden, sind in Wahrheit die Gerichteten. Kommen wir zum Abschluss. Die Hilflosigkeit und die Feigheit des Pilatus endet für Jesus mit dem Tod am Kreuz. Bei den Römern galt die Kreuzigung als so furchtbar und so entehrend, sodass die Kreuzesstrafe nur über Sklaven und Nichtrömer verhängt werden durfte. Wie ekelerregend sich der Kreuzestod dem antiken Menschen darbot, zeigt der griechische Schriftsteller Lukian. Er schlug nämlich vor, den Buchstaben T aus dem Alphabet zu streichen, weil er an ein Kreuz erinnere. So wollen wir also nun abschließend den Prozess vor Pilatus noch einmal zusammenfassen und seinen Ablauf ganz kurz skizzieren. Erstens, Jesus wird nach der Befragung durch Hannas zu Pilatus gebracht und von den jüdischen Behörden angeklagt. Da die Römer mit ihrer Gerichtssitzung schon im Morgengrauen beginnen, ist es kaum später als 7 Uhr früh. Wie im römischen Strafrecht vorgesehen, überreichen die jüdischen Ankläger dem Pilatus eine Anklageschrift, in der zu lesen ist, dass Jesus sich als König der Juden ausgibt. Zweitens, es kommt zu einem Verhör Jesu im Prätorium. Pilatus fungiert als Einzelrichter. Er fragt Jesus nach seinem Königtum, während die Juden draußen seinen Tod fordern. Pilatus unternimmt nun den Versuch, Jesus freizulassen, weniger weil er von seiner Unschuld überzeugt ist, als vielmehr, weil er sich als Handlanger missbraucht fühlt. Drittens, die Juden drohen Pilatus, ihn in Rom beim Kaiser zu verklagen, wenn er Jesus freilässt. Diese Drohung bringt Pilatus nun in eine ganz große Verlegenheit. Lässt er nämlich Jesus tatsächlich frei, wird man ihn in Rom anklagen. Verurteilt er ihn aber, wie die Juden es fordern, dann wird er ihnen als nachgiebig und schwach erscheinen. In diese Sackgasse geraten, greift Pilatus zu einem Trick. Aufgrund der Pascha-Amnestie schlägt er den Juden vor, Jesus freizugeben. In diesem Volksentscheid hofft Pilatus, es den Juden und auch dem Kaiser in Rom recht zu machen. Doch die Juden entscheiden sich nicht für Jesus, sondern für den Verbrecher Barabbas. Viertens, Pilatus greift noch einmal die jüdische Anklage auf und befragt Jesus nach seinem Königtum. Er interpretiert diesen Anspruch Jesu als Majestätsbeleidigung, als Rebellion gegen Rom. Nach der Einheitsübersetzung setzt sich Pilatus auf den Richterstuhl. Nimmt man aber die griechische Originalschrift zu Hilfe, dann könnte auch Jesus auf dem Richterstuhl Platz nehmen. Dann wird Jesus zum Richter und die Juden werden die Gerichteten. Geht man davon aus, dass Jesus gegen 7 Uhr morgens zu Pilatus geführt worden ist und dass Pilatus um die 6. Stunde, das heißt um 12 Uhr mittags, sagt, nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz, ich finde keine Schuld an ihm, dann dauert der Prozess mit alle Wartenzeiten rund 5 Stunden. Fünftens, Pilatus gibt Jesus zur Geißelung, wohl in der Hoffnung, die Juden damit beschäftigen zu können. Man bindet Jesus mit hochgezogenen Armen so an eine Säule, dass die Folterknechte ungehindert zuschlagen können. Als Folterwerkzeuge dienen ihnen mit Knochen und Metallstücken durchsetzte Lederpeitschen. Wie es aussieht, traktiert man Jesus so lange bis an die Grenze des Erlaubten. Und schließlich, das Drama endet damit, dass Pilatus den Juden Jesus mit den Worten vorführt, seht der Mensch. Die Soldaten huldigen dem König der Juden, indem sie ihm einen roten Soldatenmantel überwerfen, eine Dornenkrone aufsetzen und einen Rohrstab als Zepter in die Hand drücken. Heil dir, König der Juden. Obwohl kein offizielles Todesurteil von Pilatus über Jesus gesprochen wird, endet der Prozess vor dem römischen Statthalter mit den Worten: Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, über die Kreuzigung Jesu und seine Grablegung hören wir im vierten Teil unserer Sendereihe über die Johannespassion zur selben Sendezeit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.